Ja, vielen Dank. Ich war mal bei einer Tierfilmtagung. Das schließt jetzt schön an die dokumentierten Tiere. Und da war auch immer furchtbar viel von Deleuze die Rede, weil hier jetzt auch von Deleuze die Rede war. Und Vinzenz Hediger trat auf und versprach einen Deleuze-freien Vortrag. Und das kann ich für heute auch in Aussicht stellen. Also es wird ein ganz Deleuze-freier Vortrag. Ich möchte gerne zwei Vorbemerkungen machen. Das eine betrifft die Tatsache, dass ich mich auf einem Feld bewege, von dem ich in Maßen was verstehe, nämlich der Kunst. Sollten hier Kunsthistoriker anwesend sein, sind welche da? Ach, dann kann ich mich ja gar nicht blamieren. Ich hätte sonst drum gebeten, wenn ich wirklich falsche Dinge sage, unbedingt melden und das korrigieren. Sowas ist ja peinlich. Das Zweite, warum ich überhaupt über Kunst rede, ist ein weiteres Buchprojekt, was ich im Moment mache, zusammen mit der Katrin Mund, die hier schon mehrfach Lehraufträge gehabt hat. Und das wird sich beschäftigen nur mit dokumentarischen Filmen in der Kunst. Wir waren aber genötigt, ein bisschen zu recherchieren, wie es auch zu diesem Phänomen kommt. Und also schöpfe ich ziemlich aus der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Katrin, die heute Abend leider nicht hier sein kann, aber geistig sozusagen immer dabei ist. Der global-galaktische Titel, ja, das Dokumentarische in der Kunst, lässt sich zumindest ein bisschen einschränken, was die Kunst angeht. Es wird überwiegend um zeitgenössische Kunst natürlich gehen. Aber ich fange an mit Dürer. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gewisse Bilder von Dürer sehr gerne mag. Zu Zeiten Dürers wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, seine Naturstudien, wie etwa den berühmten Hasen oder die Kuhschnauze, als dokumentarisch zu bezeichnen. Obwohl durch Dürers Intention keine andere war, als eben einen Hasen oder eine Kuhschnauze so genau wiederzugeben wie möglich. Nach Baudrillards Epochenschema gehört Dürer dem Zeitalter der Imitation an. Das sich durch eine eindeutige Äquivalenz oder eine direkte Korrespondenz zwischen dem Bezeichneten und dem Zeichen bestimmt. Die Kunst imitiert die Gegenstände der Natur. Und das Neue liegt weniger im Realismus der Darstellung als in den Gegenständen selbst. Der Begriff des Dokuments aber hat mit Imitation erst einmal nichts zu tun. Er scheint auch erst im 16. Jahrhundert in Gebrauch gekommen zu sein und steht zentral in einem Rechtskontext. Zedlers Universallexikon aus dem 18. Jahrhundert etwa erklärt als Dokument eine, Zitat, briefliche Urkund, womit man etwas beweisen kann. Und unterscheidet je nach unterzeichnender Autorität oder Art des Siegels verschiedene Kategorien. Akten, Briefe, Steuer- und Taufbücher beweisen Kraft der unterzeichnenden Autorität die Existenz von Tatbeständen. Dürers Zeichnungen hingegen beweisen weder die Existenz von Hasen noch von Kuhschnauzen, die als gegeben vorausgesetzt werden konnten. Das einzig Dokumentarische an den Bildern wäre wohl Dürers Signatur. Denn sie beweist, dass die Bilder von ihm stammen. Auch die ersten Fotografien wurden nicht als dokumentarisch bezeichnet, trotz aller Rede von der sich selbst abbildenden Natur und allem Staunen darüber, was die Fotos zeigten. Dass Fotos etwas dokumentieren, wäre hinsichtlich ihrer Abbildungseigenschaften nicht nur eine tautologische Aussage gewesen, sie hätte auch das Register gewechselt und die Fotografie rechtstauglich gemacht, bevor das Recht selber die Fotografie als Dokument anerkannt hat. Kleiner Einschub, was immerhin früher der Fall war, als ihre urheberrechtliche Anerkennung. Das Foto als Verwaltungsinstrument und Dokument geht seiner Kunsthaftigkeit daher voraus. Nur ein Jahrhundert später aber wird alles mit dem Etikett des Dokumentarischen versehen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es dokumentarisches Theater, dokumentarische Literatur, dokumentarische Fotografie und Filme. Und seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erleben nicht nur diese Varianten eine Renaissance, sondern es wandert überdies ein allgemein dokumentarisches in die Kunst ein, wo sich Ausstellungen und Kataloge zur Thematik häufen. Wie kommt es zu dieser Inflation? Wovon hängt der Begriff des Dokumentarischen ab? Was meint er und welche Formen der Kunst werden so bezeichnet? Beim Film lässt sich recht gut feststellen, dass der Begriff des Dokumentarischen relativ spät auftritt. Frühe Filme wurden eher als Aktualität bezeichnet. Es waren kurze Filme, die etwas Reales zeigten, aber noch keine Argumentation über das Gezeigte ausbildeten. Wie die frühen Stereofotografien wurden sie im Angelsächsischen auch View, Ansicht genannt. Und aus ihnen, so sagen Filmhistoriker ziemlich einmütig, entwickelten sie später die Wochenschauen. Der Begriff des Dokumentarfilms konnte sich dagegen erst mit Ausbildung des langen Spielfilms, der zu Beginn wenig Gegenwartsbezug aufwies und stattdessen auf literarische oder mythologische Vorlagen zurückgriff, als dessen Gegenpol entwickeln. Und das tat er in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal im sowjetischen Revolutionskino, das sich mit Vertov in Frontstellung zum Spielfilm als bürgerlicher Institution begab, und einmal mit Grierson, der als früher Propagandist des Neorealismus einen Bezug des Films zur industriellen Moderne forderte. Documentary bezeichnete bei ihm die filmische Bearbeitung der Gegenwart in durchaus pädagogischer Absicht, die auch bei Vertov nicht fehlte, aber auf den Aufbau der Sowjetunion ausgerichtet blieb und damit immer auch ein utopisches Ideal mit sich führte. Traditionell kommt dem dokumentarischen Film daher ein Moment des Lehrreichen zu, weshalb ihn später Bill Nichols in den von ihm sogenannten Discourses of Sobriety zurechnete, den ernsthaften Diskursen wie der Wissenschaft oder dem Journalismus. Auch als mit der filmtechnischen Modernisierung in den 60er Jahren die Beobachtung zum zentralen Verfahren des dokumentarischen Films wurde, hat sich daran wenig geändert. Und selbst in unserer zunehmend hybriden Gegenwart verspricht, was als dokumentarisch bezeichnet wird, einen Zuwachs an Wissen. Diesem Mehrwert an Wissen verpflichtet ist zunächst auch die dokumentarische Fotografie, wobei man an Benjamins optisch Unbewusstes ebenso denken kann wie an den bereits im 19. Jahrhundert einsetzenden Sozialdokumentarismus. Doch diese Art der Fotografie kommt ins Museum nur als historisches Objekt. Sie zeigt gleichsam die Vorgeschichte eines Mediums, dessen Kunstcharakter sich erst noch entfalten wird. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sich Fotografen selber als Künstler verstanden oder nicht. Wegweisend für den Eintritt der Fotografie in die Kunst oder, wie Christopher Phillips schreibt, für die kulturelle Verwandlung der Fotografie in eine Museumskunst, war 1940 die Gründung der Fotoabteilung im Museum of Modern Art, deren Kuratoren fast bis in die Gegenwart maßgeblich definierten, worin der Kunstcharakter der Fotografie zu finden sei. Sie alle waren, mit einer Ausnahme, nämlich des Fotografen Edward Steichen, Kunsthistoriker. Und ganz im Sinne einer modernistischen Ästhetik fragten sie vor allem nach jenen Eigenschaften, die ausschließlich der Fotografie zukommen und sie damit zu einer Kunstform eigenen Rechts werden lassen. Aus ihren Antworten entwickelten sie Kriterien für die Aufnahme bestimmter Fotografien in die Sammlung und in Ausstellungen. Neben Autorschaft und persönlichem Ausdruck galten als weitere Selektionskriterien die Genauigkeit des abgebildeten Details, der Zeitpunkt der Aufnahme, ihre Rahmung und damit Komposition und Perspektive, sowie die tonalen Abstufungen bei Schwarz-Weiß-Fotografien. Die Konzepte der Präsentation übernahmen sie aus der Geschichte des Museums. In monografischen oder historischen Ausstellungen zeigten sie Fotografien in Wandhängung auf Augenhöhe wie Gemälde, gerahmt und hinter Glas. Steichens Ausstellungen dagegen orientierten sich an den Massenmedien, an der Dramaturgie des Films und den Fotoreportagen von Illustrierten. Er veränderte die Bilder im Verhältnis zum Originalabzug in Größe, Format und Ausschnitt und hängte sie ungerahmt und teils frei im Raum schwebend. Seine bekannteste Ausstellung war 1955 The Family of Man. Das ist eine Ausstellung, die von vielen Theoretikern, unter anderem von Roland Barthes, sehr missachtet und gehasst ist, ein bisschen zu viel, aber nicht gemocht wird, die aber interessanterweise seit 2003 den Status eines UNESCO-Welterbes genießt und die man in einem schönen Schloss in Luxemburg heute besichtigen kann. Steichens Nachfolger, von dem ich nie weiß, wie man ihn ausspricht, Sarkowski, sage ich immer, Eva, weißt du es besser, Tsiolkovsky, kehrte wieder zur Ästhetik der Moderne zurück, mit ihrer Hochschätzung von Künstler und Werk und mit seinen bekannten Büchern The Photographer's Eye und Looking at Photographs schuf er der Fotografie eine ästhetisch-theoretische Grundlage, die ihre Einzigartigkeit im System der Künste festigte. Angesichts der Dominanz formaler Kriterien und kunsthistorischer wie musealer Traditionen kann man also durchaus von einer Eingemeindung der Fotografie in ein bestehendes System der Künste sprechen. Da ihr realitätsabbildendes Moment stets als Spezifikum des Mediums galt, nobilitierten die Kuratoren des MoMA primär die dokumentarische Fotografie als Kunst. Zu Beginn war dies die sogenannte Straight Photography, die reine Fotografie, deren Bilder sich durch Detailgenauigkeit, scharfe Kontraste, nicht manipulierte Negative und, wie die Fotografen selber sagten, eine sachlich klare Objektivität auszeichneten. Die Programmatik der Straight Photography entsprach damit exakt den Konditionen, die der erste Fotokurator Beaumont Newhall als medienspezifik ausgewiesen hatte. Im Bereich des Optischen das Detail und im Bereich des Chemischen die tonale Treue. Eine Generation später, 1967, nannte John Tsiolkovsky seine Ausstellung mit Fotos von Diane Arbus, Gary Winograd und Lee Friedlander New Documents. Meinte das New aber weniger in Abgrenzung zur Straight Photography als vielmehr zu den dokumentarischen Fotos der 30er und 40er Jahre, etwa den Bildern der Farm Security Administration, deren Ziel eine Reform des Lebens gewesen sei, wohingegen die New Documents es wagen, die Welt zu betrachten, ohne sie zu theoretisieren. Mit dieser Aussage wurde der Begriff der dokumentarischen Fotografie in der Kunst in neuer Weise etabliert. Denn das Moment des Lehrreichen, das den dokumentarischen Film ebenso auszeichnete wie die sozialdokumentarische Fotografie, trat bei der in den Ausstellungsraum transferierten Fotografie in den Hintergrund bzw. änderte seine Referenz. Belehrte der dokumentarische Film über die Realitäten der Gegenwart, so die ausgestellte Fotografie vorwiegend über sich selbst bzw. darüber, woran ihr Kunstcharakter zu erkennen war. Als die Fotoabteilung begründet wurde, besaß das MoMA bereits eine Filmabteilung, die die erste ihrer Art weltweit war. Interessanterweise aber galten für den Film ganz andere Kriterien als für die Fotografie. Der Film galt ganz allgemein als Kunst des 20. Jahrhunderts, ohne dass anerkannte Kriterien zur Verfügung standen, was seinen Kunstcharakter eigentlich ausmachte. Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky, der sich sehr für die Einrichtung der Filmabteilung eingesetzt hatte und bis in die Mitte der 50er Jahre Mitglied ihres Beirats war, begründete den Kunstcharakter des Mediums mit seiner Fähigkeit, Zitat, zur Dynamisierung der Zeit und der Verzeitlichung des Raums. Diese abstrakte Bestimmung präferierte im Gegensatz zu den Kriterien der Fotokuratoren kein bestimmtes Genre, und entsprechend konnte die Filmabteilung alles kaufen, sammeln und vorführen, was auf dem Markt erhältlich war. Die erste Leiterin der Filmabteilung, Iris Berry, war zum Beispiel stolz, mit den Hollywood-Studios Verträge abschließen zu können, nachdem dem MoMA Kopien zur Konservierung und Auswertung überlassen wurden. Der Kunstcharakter des Films wurde also weit weniger über binnenästhetische als über institutionelle Kriterien der Präsentation gefestigt. Zu den nach strengen Regeln ablaufenden Filmvorführungen gab es Begleitmaterial und Einführungsvorträge. So wurde ein Zuschauer erzogen, der sein Vergnügen nicht unmittelbar aus der Betrachtung zog, sondern vermittelt über filmhistorisches und technisches Wissen. Mit guten Gründen kann man daher behaupten, jene Cinephilie, die sich im Umfeld der Pariser Cinémathèque entfaltete, habe ihren Ausgangsort eigentlich im MoMA. Der weit gefasste Begriff der Filmkunst, den das MoMA pflegte, führte nun allerdings dazu, dass Filme, die innerhalb der Kunst produziert wurden oder explizit in die Kunst als Präsentationsraum strebten, nicht bevorzugt behandelt wurden. Der Experimentalfilm mit seinen Wurzeln in der europäischen Avantgarde findet in den Museen lange Zeit keine Aufnahme. Und auch der häufig mit dem Experimentellen verbundene Dokumentarfilm hat hier zunächst keinen besonderen Stellenwert. Wenn es heute dagegen auffallend viele dokumentarische Filmarbeiten in Ausstellungsräumen zu sehen gibt, dann kann ihr Aufstieg aus dem historischen Umgang der Museen mit dem Film nicht erklärt werden. Denn das Verhältnis der Museen zum Film changiert zwischen einer archivalischen Aufgabe und einer instrumentellen Zwecksetzung, etwa in all den Fällen, in denen Museen Filme über Künstler zeigen, die sie gerade ausstellen, oder in jenen, in denen ihre eigene Arbeit gefilmt wird. Während die Fotografie in den Ausstellungsraum integriert und in spezialisierten Abteilungen verwaltet wird, dafür könnte man beispielhaft auch das Folkwang-Museum nennen, wird der Film in Museen kaum verwaltet und bleibt in den angeschlossenen Mehrzwecksälen vom Ausstellungsraum geschieden. Die Filmabteilung des MoMA genießt ohnehin Sonderstatus und war Vorbild viel mehr für die Einrichtung nationaler Filmarchive als für weitere auf Film spezialisierte Museumsabteilungen. Zutritt in den Ausstellungsraum findet dagegen in den 60er Jahren die Videokunst, da deren erste Exponate ausgesprochen objekthaft in Erscheinung treten, als Skulpturen, deren Material oft auch nur unter anderem ein Monitor ist. Die frühen Arbeiten von Wolf Hostell oder Nam June Paik verstehen sich als Interventionen in eine massenmediale Fernsehkultur und manipulieren nicht nur mittels elektronischer Störungen den Bilderfluss, sondern attackieren auch den Fernsehapparat als Objekt. In den 70er Jahren werden verstärkt auch dokumentarische Videoarbeiten in Museen gezeigt. Zum einen handelt es sich um Aufzeichnungen von Live-Aufführungen im Kontext der Performance, zum anderen um Arbeiten aus einem Feld, das dem reinen Kunstbetrieb zunächst äußerlich war, dort aber zunehmend ebenfalls Eingang fand, dem alternativen oder sogenannten Guerilla-TV. Dokumentationen von Performances wurden zwar in Ausstellungen gezeigt, aber ein eigener künstlerischer Wert kam ihnen im Verhältnis zu dem von ihnen Dokumentierten zunächst kaum zu. Und zwar selbst dann nicht, wenn die Kamera Ursache der Performance war und damit mehr als nur aufzeichnender Stellvertreter eines Zuschauers. Im Nachhinein allerdings wurden auch die Aufzeichnungen performativer Arbeiten als Kunstwerke kanonisiert, übrigens ebenso wie die fotografischen und filmischen Dokumentationen der oftmals vergänglichen Werke der Landart. Alternatives Fernsehen auf der anderen Seite wurde nicht nur von Bürgerrechtsbewegungen, Stadtteilgruppen und Medienwerkstätten produziert, sondern auch von Künstlerkollektiven, die unabhängige Programme produzierten und eigene Sender gründeten. Das diskursive Feld, in dem die neuen Medien seinerzeit rezipiert und praktiziert wurden, zeichnete sich durch einen deutlichen Impuls gegen jene modernistische Ästhetik aus, die das technische Medium Fotografie in die Kunst gebracht hatte. Gegen deren Dogma der Medienspezifik wurden nun vielmehr die Grenzen sowohl zwischen den Künsten als auch zwischen Kunst und Nicht-Kunst zur Disposition gestellt. In dieser Traditionslinie, grob gesagt also seit den 60er Jahren, ist auch der erneute Aufstieg dokumentarischer Arbeiten heute anzusiedeln. Auf die Zunahme dokumentarischer Bilder dank ubiquitärer Aufnahmetechnik und ihre geradezu virale Verbreitung reagiert eine zunächst außerhalb der etablierten Museen agierende sogenannte Kontextkunst seit den 80er Jahren ebenso wie auf internationale Krisen und Konflikte. Immer wieder wird der Aufstieg des dokumentarischen Kunstintern mit einer Bewegung der Politisierung eng geführt, die zunehmend auch auf die großen Kunstereignisse wie die Documenta oder die verschiedenen Biennalen übergreift. Im Jahr 2003 schrieb etwa das RAX Media Collective programmatisch, Zitat: Dass das Dokument in den Raum der Kunst ausgerechnet zu einem Zeitpunkt Einzug hält, zu dem sich die Welt mit sichtbaren Krisen herumschlägt, ist kaum überraschend. Die verstärkte Sichtbarkeit der Krisen, insbesondere als Ergebnis der Intensivierung der extensiven Präsenz von Mediennetzwerken, droht sämtliche Quellen signifikanter Repräsentation zu überwältigen. Der Raum der Kunst kann die unruhige Welt nicht außen vor lassen. Und um Realität als das wahrzunehmen, was sie in ihrer ganzen Unordnung ist, muss er den Einzug des Dokuments als einen, in Anführungsstrichen, stabilen Referenten der chaotischen Welt, in der er lebt, zulassen. Ein Jahr zuvor, 2002, legte die von Ogvi Envesor verantwortete Documenta 11 Zeugnis ab vom Aufstieg des Dokumentarischen auch bei Großereignissen. 40% der dort präsentierten Arbeiten waren dokumentarisch. In einem nachbereitenden Text, der vor allem an die Kritiker dieser Documenta gerichtet war, verweist auch Envesor auf die politische Dimension seiner Schau, die er weniger hinsichtlich ihrer Verfahren von Vorläuferströmungen differenziert, als vielmehr hinsichtlich ihrer Intention. Die neue politische Kunst, so schreibt er, sei eine der Menschenrechte, der Anerkennung von Differenz, der Vermittlung von Lokalem und Globalem und der Frage der Identitätskonstitution. Das Dokumentarische kam und kommt in der Kunst seitdem in vielerlei Form und Verfahren zur Geltung und ist keineswegs mehr ausschließlich auf Fotografie und Film beschränkt, wenngleich sie nach wie vor die wichtigsten Medien und Materialien bleiben. Als dokumentarisch gelten aber auch all jene Verfahren, die in anderen Gesellschaftssystemen wie der Wissenschaft oder dem Journalismus der Produktion von Wahrheit Legitimation verschaffen. Verfahren wie Recherchieren, Sammeln, Klassifizieren, Archivieren und Befragen. Vor allem die Thematik des Archivs, du hast es ja schon erwähnt, beherrscht seit Jahren die Kunst. Ausgestellt werden dabei sowohl Arbeiten mit Materialien aus real existierenden Archiven, als auch die Archivform selbst. Multimediale Installationen mit Archivcharakter oder andere Formen des räumlichen Displays von Recherchematerial stehen als Formate dokumentarischer Darstellung gleichberechtigt neben den klassischen Medien Fotografie, Film oder Video, schreibt Jan Verwörth und konstatiert, dass der Begriff des Dokumentarischen in der Kunst weniger ein Genre meint, als vielmehr eine Gemengelage unterschiedlichster Praktiken. Die in der Selbstbeschreibung der Kunst stets in Anschlag gebrachte kritische Distanz der ausgestellten Objektkonstellationen und Untersuchungsergebnisse zu den oben genannten Institutionen dient dabei der Legitimation ihres Kunstcharakters mithin der Bestätigung der Autonomie der Kunst, die viele der politischen Arbeiten zugleich zu unterlaufen suchen. Und die dabei entstehenden Paradoxien geben weiteren Reflexionsbedarf und führen immer zu neuen einschlägigen Ausstellungen und Publikationen. Wichtig scheint, dass in der Kunst das Dokumentarische für soziale und politische Relevanz einzustehen hat und dass die Begründungen dafür ohne Abgrenzungen nicht auskommen. Envesor, ebenso wie Hito Steyerl, die zur Debatte um das Dokumentarische in der Kunst wesentlich beigetragen hat, konstruieren in ihren Texten zwei jeweils unterschiedliche, in jedem Fall aber negative Gegenparts. Erst in der behaupteten Differenz zu massenmedialen Produkten, Envesor attackiert das Fernsehen, Hito Steyerl die Tradition des Direct Cinema und damit indirekt auch das Fernsehen, gewinnt das Dokumentarische in der Kunst seinen Stellenwert, ohne aber diese Differenz in den ausgestellten Werken selbst belegen zu können. Bestenfalls gilt, dass die benachbarten Felder, von denen sich die Kunst abzugrenzen wünscht, immanent und praktisch, wie Verwörth dies nennt, also im Vollzug ihrer Produktion methodisch befragt werden. Verlief die Integration dokumentarischer Fotografie als eine neue Kunst in das Haus der Künste noch relativ friktionslos, so scheint die Grenzen der Künste überschreitende, repolitisierte Dokumentarisierung der Kunst selbst Probleme zu bereiten. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass das Dokumentarische als technisch-mimetische Zugriffsweise auf die Welt die sozialen Systeme im Sinne Luhmanns von vornherein überspannt, diese aber immer nur unter den ihnen jeweils eigenen Perspektiven auf das Dokumentarische zugreifen können. Daher versteht sich die Kunst in erster Linie als Reflexionsmedium journalistischer Verfahren oder wissenschaftlicher Praktiken, ohne dies aber ausschließlich sein zu können, da auch die Tradition des Dokumentarfilms reflexive Formen ausgebildet hat und auch die Wissenschaft kritische Methodenreflexion betreibt. Das Dokumentarische schreibt sich somit auch als Störfaktor in die Kunst ein und zwingt sie, ihr Verhältnis zur Umwelt immer wieder neu zu bestimmen. Fotografie und Film, schreibt Jacques Rancière, beschleunigen den Prozess, den auch die anderen Künste durchlaufen haben. In diesem Prozess haben die Künste entdeckt, dass das, was sie jeweils ausmacht, nichts mit edlen Gegenständen zu tun hat, sondern im Gegenteil bedeutet, sich mit dem Alltäglichen und Unreinen auseinanderzusetzen. Auch hier würde ich sagen, dass der Film den Weg außerordentlich verkürzt. Die Aushandlung der Beziehung zwischen der Kunst und ihren Gegenständen, die von den älteren Künsten über einen wesentlich längeren Zeitraum betrieben wurde. Das führt zu einer Sichtbarkeit, aber auch zu einer Alltäglichkeit, hinter der der Aushandlungscharakter der Kunst mit der Realität, die als ihr Gegenteil gilt, versteckt bleibt. Zitat Ende. Für Rancière ist die unentwegte Aushandlung der Kunst mit ihren Grenzen ein Kennzeichen des von ihm sogenannten ästhetischen Regimes, eines historisch mit der Romantik einsetzenden Befreiungsschlages der Kunst gegen jegliche Regelpoetik in der Literatur und normative Festlegungen von Sujet und Abbildung in der Malerei. Mit der Arts and Crafts Bewegung im 19. und der Herausbildung des Designs im 20. Jahrhundert verstärkt sich die wechselseitige Durchlässigkeit und Bezugnahme auf Gegenstände und Darstellungsformen, sodass die Frage nach dem Spezifikum von Kunst stets virulent bleibt. Gegen Rancières problemlose Einschließung der technischen Medien Fotografie und Film in diesen sich seit dem 18. Jahrhundert ausfaltenden Prozess scheint mir allerdings Benjamins Frage nach den Folgen der technischen Medien für die Kunst nach wie vor produktiver zu sein. Selbst wenn die von Benjamin prognostizierte Entauratisierung der Kunst dank technischer Reproduktion nicht eingetreten ist und ganz im Gegenteil wurde gerade die Fotografie massiv reauratisiert, ist seine Frage doch aktuell geblieben und verweist auf die Widerstandsfähigkeit und die Eigenlogik der Institution der Kunst, die Rancière in seiner Frontstellung gegen die Soziologie nicht stellen will, die mit Benjamin aber offen bleibt und eben auch für das Dokumentarische in der Kunst von Bedeutung ist. Wie sich am Beispiel der Fotografie hoffentlich zeigen ließ, betritt das Dokumentarische die Kunst quasi durch die Hintertür. Die Aufnahmen der Straight Photography erlangen dort Ausstellungswert, nicht weil sie das Gebäude X oder die Paprika Y zeigen, sondern weil sie vermeintlich die Spezifik des Mediums selbst dokumentieren. Das Dokument wird also in der Kunst zu einem kunstspezifischen Dokument. Und seine Aufnahme in die Institution der Kunst führt zugleich zu einer Bedeutungsverschiebung des Begriffs, der sich vom juristischen Kontext des beweisenden Dokuments ablöst und als Adjektiv dokumentarisch zur Kennzeichnung von Produkten eines zum Großteil automatisiert ablaufenden technischen Herstellungsprozesses wird, der gleichwohl auch als Eigentum eines schöpferischen Subjekts aufgefasst werden kann und in der Kunst natürlich so aufgefasst wird. Insofern aber auch Welthaltigkeit, Authentizität und sogar Wahrheit noch zum Begriffsfeld des Dokumentarischen zählen, hat es sein juristisches Erbe nicht ganz abgelegt, sondern in die Kunst mit einbezogen. In Anlehnung an den Juristen Bernard Edelmann beschreibt der Kunsthistoriker John Tagg, wie das Rechtssystem, zumindest in Frankreich, die Fotografie bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ihrer Janusköpfigkeit als mechanisches Beweisstück auf der einen Seite und als subjektive schöpferische Leistung auf der anderen Seite miterzeugt hat. Erst mit den technischen Medien wird auch die Legitimationskraft modernistischer Ästhetik brüchig und ihre Zentralkategorien von Medienspezifik, Werk und Autor in Frage gestellt. Wesentlich früher als in Europa entwickelt sich in der amerikanischen Kunstkritik ein positiver Begriff der Postmoderne, der an die Vielfältigkeit künstlerischer Stile und Richtungen anschließt, die im Wesentlichen in New York die Kunstszene der 60er Jahre ausmachen und mit dem auch die zentrale Einrichtung dieser Moderne, das MoMA, in die Kritik gerät. Vor allem die Autorinnen der Zeitschrift Oktober, deren als Hommage an Eisenstein gedachter Titel den Film immer schon in Rechnung stellt, befinden sich in kritischer Opposition gerade zu den Fotokuratoren des Museums. Zu nennen sind hier vor allem die fotohistorischen Zurechtrückungen von Ajays Pariser Stadtansichten oder Timothy O'Sullivans Landschaftsaufnahmen durch Rosalind Krauss, die beiden Fotografen den Nimbus künstlerischen Schöpfertums zugunsten kartografischer und geologischer Aufgabenstellungen nimmt, oder Christopher Phillips bereits zitierter Text über den Richterstuhl der Fotografie, der selbstverständlich im MoMA stand. Mit der Zeitschrift Oktober erfolgte auch ein Import europäischer poststrukturalistischer Theorie in die amerikanische Kunstkritik. Und mit der folgenden Generation, vor allem mit Douglas Crimp, wurde die kunsthistorische Fotogeschichte als Stilgeschichte durch eine Foucault'sche Archäologie ersetzt. Auf den Ruinen des Museums, so der Titel eines seiner Texte, lobte er zudem die Appropriation Art einer Sherry Levine und die ironische Kunstkritik einer Louise Lawler gegenüber einem Traditionalisten der Fotografie wie Robert Mapplethorpe, der nur noch aus politischen, nicht mehr aber aus einer zeitgenössisch-postmodernen kunsthistorischen Perspektive zu verteidigen war. Mit dem Übergang zur Postmoderne findet sich in der kuratorischen Praxis und Crimps eigene Ausstellung mit dem programmatisch schlichten Titel Pictures war dafür kennzeichnend, die Fotografie im Ausstellungsraum mit den anderen Künsten ebenso vermischt wie mit den Produkten der Populärkultur. Dass sich künstlerische Arbeiten von jenen nicht mehr substanziell unterscheiden, hatte schon im Gefolge der Pop-Art die Aufmerksamkeit auf die Institution gelenkt, und sowohl von Seiten der Philosophie wie der Soziologie den Begriff der Kunstwelt hervorgebracht, die, was als Kunst gilt, mit ihrem Handeln bestimmt. Heute betrachtet Juliane Rebentisch in ihrer Einführung in die Gegenwartskunst die Entdifferenzierung als Indiz für eine nachmoderne Bestimmung der Autonomie der Kunst, die eben nicht mehr in den Spezifika der einzelnen Künste gründen kann, sondern auf der Ermöglichung einer spezifisch-ästhetischen Erfahrung beruht. Der Problematik einer massenmedial geprägten Repräsentation kommt dabei ein hoher Stellenwert zu, da sie in den Worten von Douglas Crimp, Zitat, unvermeidbare Bedingung der Intelligibilität auch noch dessen ist, was unmittelbar präsent ist. Das deshalb stetig zunehmende Interesse der Kunst an den technischen Medien führt Rebentisch auf deren konstitutive Welthaltigkeit zurück und bestätigt damit das auch von Envesor geteilte Verständnis einer neuen Politik der Kunst, einem neuen kritischen Realismus, der sichtbar werden lässt, was auf der Grundlage von Repräsentation als Wirklichkeit gegeben ist. Man kann die Dokumentarisierung der Kunst aber ebenso als Absatzbewegung von konstruktivistischen und dekonstruktiven Theoriepositionen lesen. Und da die entsprechenden Ausstellungen von einer mitlaufenden Reflexion flankiert werden, lassen sich in den Katalogen auch hierfür Belege finden. Von der, Zitat, alles zermalmenden, diskursanalytischen oder dekonstruktiven Technik des Beobachtens zweiter Ordnung, schreibt etwa Christoph Behnke, und Hito Steyerl reklamiert den Raum der dokumentarischen Kunst als Ort philosophischer Praxis. Dokumentarische Arbeiten, so schreibt sie, drücken, Zitat, in vielen Fällen ein tiefes Ungenügen an den kontingenten und relativistischen Konzepten aus, die gerne unter dem diffusen Sammelbegriff Postmoderne zusammengefasst werden und oftmals nur negative Spiegelbilder totalisierender und autoritärer Wahrheitskonzeptionen der Moderne darstellen. Darüber hinaus setzen dokumentarische Praxen aber auch eine Auseinandersetzung mit ethischen Fragen in Gang, die sowohl die zum Teil partikularen und anmaßend eurozentrischen Wahrheitskonzepte der Moderne problematisieren, als auch den überheblichen Verzicht auf jeglichen Wahrheitsbegriff überhaupt ablehnen. Solche Selbstbeschreibungen der Gegenwartskunst tragen ebenso wie die historische Nobilitierung der Fotografie oder die Aufnahme des Films über die Rauminstallation der Videokunst dazu bei, das Interesse der Kunst an einer dokumentarischen Auseinandersetzung mit der Welt weiter zu befördern. Dass dabei, wie Niklas Luhmann einmal formulierte, der Unterschied zwischen Kunst und Nicht-Kunst in die Kunst selbst einkopiert und die Nicht-Kunst Kunst wird, wenn sie in der Kunst veranstaltet wird, erzeugt jene der Kunst eigentümliche Unruhe, die sie seit Aufnahme der technischen Medien verstärkt dazu treibt, sich mit sich selbst, ihren Grundlagen und Eigenarten, ihrer Formensprache und auch mit ihrer Politik zu befassen. Im Mai wird in Venedig die Biennale eröffnet. Verantwortlicher Kurator wird Envesor sein. Im deutschen Pavillon stellt der Leiter der Fotoabteilung des Folkwang-Museums Arbeiten von Hito Steyerl, zwei Fotografen und ein Bloggerpaar aus Ägypten aus. Der Trend der Kunst zur Welthaltigkeit, der von der Kunst selbst ausgerufene Documentary Turn geht also weiter. Und vielleicht findet sich irgendwo auch eine Arbeit, die Kopien von Dürers Naturstudien in eine archivalische Rauminstallation integriert und sie damit endlich auch als dokumentarische Kunst ausweist. Dankeschön, das war's.